Dankeschön für alle diese schönen Worte und danke auch für die Einladung, diese Vorlesung zu geben. Ich bin sehr, sehr froh und dankbar für diese Einladung. Und wenn ich dann über ein Thema gedacht habe, habe ich gedacht daran, dass hier in Bonn hat man schon lange ein Zentrum für Mathematikforschung gehabt. Und jetzt kriegt man auch hier in Bonn dieses neue internationale Zentrum für Philosophie Nordrhein-Westfalen. Und man hat schon in Bonn eine ganz gute Gruppe Philosophen. Und jetzt wird man wohl dann eine noch bessere Gruppe schaffen durch dieses Zentrum. Und ich hatte dann gedacht, es würde wohl passen, ein Thema zu haben, wo die beide Gruppen etwas zusammen haben. Und vielleicht kann auch das für die Zukunft gut sein, hier genau dieses Grenzgebiet zwischen Mathematik und Philosophie zu entwickeln. So, darüber werde ich jetzt sprechen. Und ich weiß nicht, ob man mich hier hören kann. Ist es möglich, da hinten was zu hören oder muss ich da stehen? Hier hat man die eine Person, worüber ich sprechen werde, Edmund Husserl. Er ist der Philosoph, aber er war auch Mathematiker. Er hat seine Doktorarbeit in Mathematik gemacht. Und er hat meines Erachtens nach einige von den besten Arbeiten über Mathematikphilosophie gemacht, die ich kenne. Und ich werde jetzt ein bisschen darüber sprechen. Aber ich werde das mit einem anderen verbinden. Und das ist... Das ist Kurt Gödel. Die haben einander nicht getroffen. Also es war ja ganz möglich. Husserl ist ja 38 gestorben, Gödel war damals 32. Aber sie haben einander nie getroffen. Aber Gödel hat Husserl ganz gründlich gelesen. Darüber werde ich ein bisschen später sprechen. Ich werde die ganze Vorlesung in einer Stunde beenden. Es wird nicht allzu lang warten. Das bedeutet aber, dass ich auch viele Themen berühren werde, die wir erst morgen diskutieren können. Aber ich hoffe, dass es doch verständlich wird, was ich jetzt sage. Gödel ist hier im Institut für Advanced Study in Princeton fotografiert worden. Er ist da gekommen und ist da sehr viel mit Einstein zusammen gewesen, weil Gödel war ja nicht so ganz praktisch. Und Einstein hat ihm sehr viel mit praktischen Sachen geholfen. Und das Bild ist ein Ausschnitt von einem Foto, wo er zusammen mit Einstein steht. Aber ich habe den Einstein weggelassen. Und der Gang der Vorlesung wird dann dieser sein. Ich werde zuerst ein bisschen über die zwei zusammen sprechen, Gödel und Husserl. Und dann der zweite Teil, da werden wir über Husserls Anschauungen, über Wahrnehmung und Anschauung sprechen. Das ist ja gerade, was wir gehört haben, dass Husserls Theorie der Wahrnehmung ist sehr, sehr interessant und es ist sehr wichtig für unser Thema. Wie kann man nicht materielle Sachen wahrnehmen? Der dritte Teil wird dann Gödels Ansichten darüber sein. So, wir beginnen mit den zwei, dann kommt Husserl und dann Gödel. Und er wird also diese phänomenologische Theorie für zwei Fragen benutzen. Erstens, gibt es nicht materielle Objekte? Und zweitens, wenn so, wie können sie erkannt werden? Und dann etwas über Wahrnehmung zum Anfang. Also traditionell ist es ja so, dass man Wahrnehmung als eine Art passive Sache betrachtet hat. Das physische Ding bewirkt Änderungen im Sinnesorgan und wir nehmen das Ding wahr. Das ist etwas, das man zum Beispiel bei Aristoteles findet. Man hat das physische Ding, eine Form und eine Materie. Die Form wird vom Medium übernommen und dann vom Sinnesorgan übernommen und dann nimmt unser passives Intellekt diese Form an und dadurch wahrnimmt man das Ding. So, es ist ein Prozess, wo das Ding bewirkt, dass unser Intellekt diese Form kriegt. Das ist also die traditionelle Ansicht, aber das passt überhaupt nicht, sagt Husserl. Man muss es ganz anders angucken und jetzt werden wir daran gucken. Aber bevor wir nach diese Ansichten von Husserl kommen, werde ich ein Zitat aus Gödel geben. Das ist eine rätselhafte Passage in einem Aufsatz, What is Cantor's Continuum Problem? Das, ein Anhang zu diesem Aufsatz, der 1964 von Gödel geschrieben wurde. Und hier ist also der Satz, und ein Charles Parsons, den ich als der beste lebende Mathematikphilosoph betrachte, er hat diesen Satz in Gödel sehr verblüffend gefunden. Es ist rätselhaft. Lassen wir uns diesen Satz angucken. Und es ist ein bisschen rätselhaft, aber wir werden sehen, dass wenn wir Gödel auf dem Hintergrund von Husserl studieren, dann wird es nicht mehr so rätselhaft sein. Dann werden wir verstehen, hoffe ich, was damit gemeint ist. So er sagt, also neben den Empfindungen gibt es auch etwas anderes, das unmittelbar gegeben ist. Und das ist also das, was man in der Mathematik studiert. Und er sagt, dass die Vorstellung vom Objekt itself, vom Objekt selbst ist darin einbehalten. Und es gibt eine andere Art Beziehung zwischen uns und der Wirklichkeit. Nicht nur diese Beziehung an das materielle Objekt, aber auch eine andere Art Beziehung an nicht materielle Objekte. Und was meint er? Also die meisten Leute, die über Gödel geschrieben haben, sagen, dass er hat eine Neigung an Mystik und das ist sehr mystisch, was er da hier beschreibt. Aber ich glaube, es ist nicht so mystisch. Und jetzt werden wir versuchen, ein bisschen davon zu verstehen. So, was hat er im Sinn? Also diese kryptische Passage befindet sich in einem Anhang zu diesem Aufsatz. Was ist Cantors Continuum-Problem? Wir haben ja vom Prorektor gehört, dass Gödel über die verschiedene tiefliegende Sachen in der mathematischen Logik geschrieben hat. Also diese Unveränderbarkeit von Theorien. Also Gödel ist davon hat sehr wichtige Sachen über verschiedene Probleme in der Logik gemacht. Und er ist sehr berühmt, weil er sagt, dass es gibt also unentscheidbare Sätze in der Mathematik. Also wenn man die Mathematik in irgendeiner Weise axiomatisiert, wird es immer Sätze sein, die aus dieser Axiomatisation nicht herausgeleitet werden können. Es wird also immer eine Unvollständigkeit sein. Und eine Sache, wo man dann denkt, dass das sein könnte, war Cantors Continuum-Problem. Und da hat Gödel also in 1947 einen Aufsatz geschrieben, wo er versucht zu erklären, was ist das Problem. Das Problem stammt aus Cantor. Er hat ja die verschiedenen Größen von Unendlichkeiten diskutiert. Als der erste hat er gesehen, dass Unendlichkeiten kommen in verschiedenen Größen. Und er hat dann vorgeschlagen, dass das Kontinuum die zweitgrößte Unendlichkeit, die zweitkleinste Unendlichkeit ist. Also die kleinste ist die Zählbarkeit der natürlichen Zahl. Aber das Kontinuum, die Punkte auf einer Linie zum Beispiel, sind die nächstgrößte. Aber das war eine Hypothese. Und die ist dann sehr viel diskutiert worden. Und nachdem das Gödel 1931 die Unvollständigkeit der Mathematik bewiesen hat, wurde es behauptet, dass vielleicht ist diese Kontinuumhypothese nicht entscheidbar auf der Basis von den gewöhnlichen Axiomen der Mengenlehre. Und das hat dann Gödel in diesem Aufsatz diskutiert. Und in 1964, also 4 Jahre später, möchte Paul Bernassas und Hilary Putnam ein Sammelband herausgeben. Und da möchten sie gern diesen Aufsatz von Gödel mithaben. Und dann hat Gödel Nein gesagt. Ich möchte nicht, dass der Aufsatz so, wie er ist, publiziert werden soll. Ich muss einen Anhang schreiben. Und er hat also den Anhang geschrieben. Und der Grund, sagt er, ist, dass ich habe meine Ansichten verändert. Und die Frage, wie und warum haben seine Ansichten sich geändert? Und jetzt kommt Husserl. Wir werden sehen. War Gödel beeinflusst von Husserl? Also Gödel hat also in der Zwischenzeit zwischen 1947 und 1964 Husserl entdeckt. Und er hat also in 1959 begonnen, Husserl sehr gründlich zu studieren. Und er hat sehr viele von seinen eigenen Ansichten, denen er gegenüber Husserl sehr ähnlich gefunden. Also er hatte ähnliche Ansichten, bevor er Husserl gelesen hat. Aber dann ist er erstaunt geworden, wenn er Husserl gelesen hat, dass Husserl so ähnliche Ansichten hatte. Aber er hat auch gefunden, dass Husserl sehr mehr präzise diese Ansichten formuliert hat. Und auch, dass sie in einen weitreichenden systematischen Zusammenhang gesetzt worden sind. Das ist ja typisch mit einem Philosoph. Man versucht, so präzise zu sein wie möglich. Und man versucht auch, diesen systematischen Zusammenhang hervorzuheben. Und das hat also Gödel sehr stark beeindruckt. Und er hat dann versucht, in diesem Anhang und auch in späteren Schriften, so diese zwei Hauptfragen der Philosophie der Mathematik zu studieren. Erstens die ontologische Frage, gibt es mathematische Entitäten und falls so, welchen ontologischen Status haben sie? Das ist dann die erste Frage von diesem Titel meines Vortrags. Und zweitens die erkenntnistheoretische Frage, auf welche Weise kann man von ihnen Kenntnis erlangen? Und es gab in diesem Anhang ein Hinweis auf Husserls Phänomenologie. Das ist das, was ich hier rot geschrieben habe. Vielleicht wird eines Tages eine weitere Entwicklung der Phänomenologie es möglich machen, Fragen hinsichtlich der Gültigkeit von Grundbegriffen und ihren Axiomen in einer vollständig überzeugenden Art zu entscheiden. So, das sollte ganz gut belegen, dass Gödel wirklich hier von Husserl beeinflusst war. Aber es gibt ein Problem, und das ist, dass dieser Satz ist in der endlichen Fassung nicht mit. Er hat das weggelassen. So, warum hat Gödel dann diesen Satz in der veröffentlichten Fassung weggelassen? Und ich glaube, aus zwei Gründen. Erst, er war immer zurückhaltend, philosophische Ansichten zu veröffentlichen. Es gibt mehrere Beispiele davon. Er hatte zum Beispiel versprochen, einen Beitrag zu einem Band in der Reihenfolge die lebendige Philosophen zu schreiben, ein Band über Carnap. Und er hat 7 Jahre lang daran arbeitet. Und es gibt eine Korrespondenz zwischen ihm und der Redakteur des Bandes. Und Gödel schreibt immer, ich arbeite daran, aber ich bin noch nicht fertig. Das geschieht ja ab und zu, wenn man etwas versprochen hat, dann tut man was anderes. Aber man kann sehen von Gödels Nachlass, er hat 7 Jahre lang auf diesem Aufsatz gearbeitet. Es gibt auch 7 Fassungen davon. Und dann hat er letztlich an den Redakteur geschrieben, ich kann das nicht schaffen. Und er hat also gefunden, dass wenn er Logik betrieb, dann konnte er wissen, dass jetzt ist es befriedigend, jetzt kann ich das publizieren. Aber wenn er Philosophie machte, war er nie befriedigt und er konnte nicht diesen Aufsatz publizieren. Ein anderes Beispiel ist, dass er ist Mitglied von American Philosophical Society geworden. Und da ist es gewöhnlich, dass die neuen Mitglieder einen Vortrag geben. Er hat ganz lange an diesem Vortrag gearbeitet und letztlich Bescheid gegeben, er kann diesen Vortrag nicht geben. Und dann gibt es auch eine Gipsvorlesung, wo auch dasselbe geschah. So, er war sehr, sehr zurückhaltend, etwas über Philosophie öffentlich zu machen. Und auch glaube ich, dass es schien wohl, dass dieser Satz nicht so passend wäre. Ein einzelner Satz über Husserls Phänomenologie und nichts anderes. Es war ja, wenn man Husserls Phänomenologie erwähnen sollte, musste man ja doch einen Grund dafür geben und da gibt es nichts. Ich glaube, dass trotz der Weglassung von diesem Satz, weil es Gödels Studium von Husserl, das ihn dazu führte, dieses Anhang hinzufügen, wenn sein Aufsatz wieder veröffentlicht werden sollte. Und also man weiß, dass er hat das Studium von Husserl 1959 begonnen und er war intensiv damit beschäftigt, wenn die Zeit kam und diesen Anhang geschrieben hat. Und man weiß auch, ich habe ja die Bibliothek in Princeton und den Nachlass in Princeton studiert, also er hat die sämtliche Hauptwerke von Husserl im Besitz gehabt. Logische Untersuchungen hat er gehabt, aber er hat es als später gekauft. Er hatte die 1968-Ausgabe Aber sein Studium von Husserl ist ja 1950 begonnen. Und das werde ich ein bisschen darüber sagen. Ideen, ein Hauptwerk von Husserl hat er, Kartesianische Meditation und die Krise der europäischen Wissenschaft. Alle diese Werke hat er vor 1964 studiert. Und also diese Bücher sind mit sehr einsichtsvollen Anmerkungen verstehen, in Magen stehen Kommentare, die ich mehr einsichtsvoll finde, als sehr viel, das über Husserl geschrieben ist, von Spezialisten in der Phänomenologie. Aber in den logischen Untersuchungen, sein Exemplar von den logischen Untersuchungen, da gibt es keine solche Anmerkungen. Und er hat stattdessen eine Menge Notizen gemacht. Und ich bin ganz sicher, dass er hat das Bibliothekexemplar benutzt, werde nicht dahin schreiben, aber er hat ganz viele Seiten von gründlichen Kommentaren an den logischen Untersuchungen geschrieben. Und man kann sehen von den Seitenangaben in den Kommentaren, dass er hat diese zweite Auflage benutzt. Und das ist diejenige, die er dann, später gekauft hat. Und hier kommt eine Aussage über Kant und Husserl. Er hat ja ursprünglich Kant sehr hoch geschätzt, aber er fand ja, dass einige Sachen in Kant sind nicht ganz richtig geworden. Hauptsächlich dachte er, weil Kant nicht so viel Mathematik kannte. Und dann hat er gefunden, dass Husserl hat einige Grundeinsichten von Kant gehabt, ähnlich, aber er hat auch das in einer anderen Weise entwickelt und da konnte man also Husserls guten Hintergrund in der Mathematik ganz gut spüren. Also Husserl hat ja nicht nur seine Doktorarbeit in Mathematik gemacht, er hat die Doktorarbeit mit Weierstrass gemacht. Weierstrass war einer der bedeutendsten Mathematiker im 19. Jahrhundert und Weierstrass hat Husserl die Stellung als Assistent angeboten. So Husserl ist eine kleine Weile Assistent wie Weierstrass gewesen in Berlin. Dann ist Weierstrass leider sehr krank geworden. Husserl war ohne Assistenzstellung und statt dann eine andere Stellung in der Mathematik zu haben, hat er sich dann an die Philosophie gewendet und hat danach Philosophie betrieben. Und Gödel hat also gesehen, dass diese Spuren, die man in Kant findet, waren auf dem richtigen Weg, aber nicht ganz richtig. Aber mit Husserl hat er das ganz, ganz richtig gefunden. Und dann endet er und sagt, wenn nun aber bereits der fehlverstandene Kant uns zu so vielem geleitet hat, das in der Philosophie bedeutsam ist und indirekt damit auch in den Wissenschaften, wie viel mehr kann man dann nicht von einem korrekt verstandenen Kant erwarten? So, das ist, wo wir Husserl charakterisiert hat, also einen korrekt verstandenen Kant. So, jetzt dann etwas über Husserl. Das war der erste Drittel, so jetzt Husserl. Hier ist ein Bild, das Sie alle kennen, Entehase. So das Physische bleibt hier dasselbe, wenn man das als Ente sieht und als Hase. So physisch gesehen, also wenn der Kopf ganz still bleibt, geschieht genau dasselbe im Auge, auf der Retina. Aber wo liegt dann der Unterschied? Der Unterschied liegt hier im Bewusstsein. Und Wittgenstein hat ja dasselbe Bild benutzt. Es ist ein altes Bild, es ist in 1892 zum ersten Mal erschienen in einem Humormagazin in Deutschland. Aber es ist durch Wittgenstein vielfach bekannt geworden. Er kriegt es als Jastrow 1924, der ein Gestaltpsychologe war. Und Husserl hat also eine Einwirkung auf die Gestaltpsychologie gehabt, weil in Husserls erstes Werk, Philosophie der Arithmetik, 1891, hat er ein Kapitel gehabt, wo Frege, der das Werk ganz gründlich kritisiert hat, sagt, dass dieses Kapitel war doch etwas Interessantes, das empfiehlt er an die Psychologen. Und da ist das Kapitel, wo Husserl dann etwas über die Gestaltpsychologie gesagt hat, hat das Wort nicht benutzt, aber die Gestaltpsychologie ist ja erst nach 1910 entwickelt worden. Und 1924 hat man also in der Gestaltpsychologie sehr viel diese viel deutbare Bilden studiert. Und Wittgenstein benutzt es und sagt, etwas ist als etwas gesehen. To see is to see something as something. Das konnte vielleicht passen, denkt man, aber es ist nicht so, wie Husserl das sagt. Das Problem ist, dass Wittgenstein benutzt immer das Bild und wir sehen das Bild als etwas, sehen das Bild als Hase, als Ente. Aber Husserl spricht ja von Wahrnehmung. So für ihn ist es kein Bild dazwischen, das er in einer gewissen Weise sehen kann. Aber wenn man wahrnimmt, gibt es nicht etwas, das als etwas anderes gesehen wird. Die Wahrnehmung ist direkt. Man sieht eine Ente, man sieht einen Hase. Und das ist ein Unterschied, wichtiger Unterschied zwischen Wittgenstein und Husserl. Und ich glaube, dass Husserl hat das sehr viel besser gemacht als Wittgenstein. Aber das so, was ist dann der Unterschied? Husserl sagt, das sind Erwartungen. Wenn wir da dieses Hasenbild sehen, dann haben wir Erwartungen von den verschiedenen Eigenschaften des Gegenstandes. Wir erwarten zum Beispiel, dass falls wir dann eine Ente sehen, werden wir, wenn wir nahe genug kommen, die Federn kennen, wenn wir da streichen. Falls es eine Hase ist, werden wir einen Pelz spüren. Aber wahrscheinlich werden wir auch erwarten, dass wir nicht so nahe kommen können, weil es ein Hase ist, der wird weglaufen und wenn ein Ente ist, wird es nach oben fliegen. So, die Erwartungen sind also verschieden. Und das ist der Grund, das ist der Unterschied zwischen Ente und Hase. Nicht etwas Physisches, aber es hat mit unseren Erwartungen zu tun. Und hier ist es etwas, das Husserl sagt, das ist das, wenn wir etwas wahrnehmen, ist das, was physisch geschieht, nie hinreichend, um festzustellen, genau was es ist, das wir sehen. Das haben wir im Falle von Ente Hase gemerkt. Das Bild, das, was unsere Augen erreichte, war nicht genug, um festzustellen, was wir da sahen. Und die Gestaltpsychologen sind ja sehr interessiert gewesen an diese zweideutigen Bilder. Aber gemäß Husserl ist es immer so, alles in unserer Wahrnehmung ist unterbestimmt von dem Physischen, von das, was die Auge erreicht. So die, das, was die Auge erreicht, ist eine Art, es begrenzt die Möglichkeiten. Wenn ich die Ente Hase sah, konnte ich kein Lokomotiv da sehen, aber ich konnte eine Ente sehen, eine Hase sehen. Und so ist es überall in der Wahrnehmung, sagt Husserl, dass es gibt einige Antizipations- oder Erwartungsstrukturen, die vereinbar sind mit den Sinneserfahrungen und andere sind unvereinbar. Also hier diese offene Dreiecke, das sind die Sachen, die vereinbar sind. So mit den Ente und Hase werden die zwei Möglichkeiten, es gibt andere Möglichkeiten auch. Und Lokomotive werden dann hier schwarz sein. Es gibt keine Möglichkeit, eine Lokomotive da zu sehen. Und das findet man auch in Sartre. Sartre hat das von Husserl gelernt. Er nennt das Koeffizient der Adversität. Adversität ist gerade das, was geschieht. Das begrenzt, welche Wahrnehmungsmöglichkeiten wir hier haben. Und diese Erwartungen sind sehr viel reicher als darauf, worauf wir aufmerksam sind. Also das Wort Erwartung, ich habe es ja auch meistens mit Zitationszeichen benutzt, weil das Wort Erwartung scheint ja etwas zu sein, worüber wir bewusst sind. Aber diese Erwartungen sind meistens nicht bewusst. Die sind wie ein Eisberg. Das, was wir bewusst sind, sind nur einige Erwartungen. Ich habe ein paar solche Erwartungen mit Enten und Hasen erwähnt, aber die meisten Erwartungen sind überhaupt nicht bewusst. Und ein Beispiel würde die sein, dass falls ich außerhalb von der Tür gestanden wäre, wenn sie ankamen und gefragt habe, was erwarten sie jetzt, würden sie vielleicht erwähnen, ja, wir erwarten eine Vorlesung über Husserl und Gödel zu hören, warten vielleicht auch einige Freunde zu treffen, aber niemand würde wahrscheinlich sagen, ich warte einen Fußboden in diesem Zimmer zu finden. Aber wenn ich sah, wie wie man einkam. Niemand scheint vorsichtig zu sein und untersucht zu haben. Das ist eine Erwartung, die da unten liegt. Man denkt gar nicht darüber.
Oh ja. Ein bisschen.
Oh ja, vielleicht soll ich noch.
Nein,
ist okay. Ja. So, also man, und das ist typisch, also mit einem Eisberg 9 Zehntel sind ja da unten. Aber mit den Erwartungen ist es sicher noch mehr. Wir würden überhaupt nicht überleben können, wenn alle diese Erwartungen bewusst sein sollten. Also das meiste geschieht ganz automatisch. Und diese Strukturierung, kann man das sagen, das ist meistens eine Frage von früherer Erfahrung. Sedimentierung ist, was Husserl das nennt, oder Niederschläge. Also wenn man von diesem Hasenbild, Ente-Hasenbild denkt, falls man nie Hasen gesehen hatte, nur Enten, würde das Bild nicht zweideutig sein. Aber wenn man die beiden Sachen gesehen hat, dann gibt es in diesem Fall eine Zweideutigkeit. Und der Grund, dass in den meisten Fällen denken wir nicht daran, dass es andere Möglichkeiten gibt, dann ist es auch wieder, weil wir nur eine Art Erfahrung gehabt haben. Aber falls wir andere Erfahrungen gehabt haben, dann werden auch die anderen Fälle in der Weise häufig zweideutig oder mehrdeutig sein. Und diese Erwartungen haben nicht nur mit dem Jetzt zu tun, aber auch mit der Zukunft und der Vergangenheit. Wenn ich da draußen einen Baum sehe, erwarte ich, dass, falls ich gestern hier wäre, würde ich auch dann diesen Baum da sehen. Und wenn ich morgen zurückkomme, werde ich auch dann diesen Baum sehen. Falls nicht, würde ich mindestens Spuren davon finden. So das, was wir jetzt strukturieren, ist nicht nur das Jetzt, aber auch die Vergangenheit und die Zukunft. Und es gibt auch eine Menge andere Sachen, die Husserl diskutiert. Also seine Theorie über Erwartungen ist sehr, sehr reich und hat mit Zeiterfahrung zu tun, mit praktischer Nützlichkeit zu tun, mit Werte zu tun. Etwas ist als wertvoll erfahren. Und, es gab da körperliche Erwartungen. Wenn ich auf einem Pfad jeden Tag gehe, merke ich plötzlich, dass etwas nicht richtig ist und sehe vielleicht, dass jemand Zement oder so dort gegessen hat. Und es gibt auch einen Nullpunkt im Raum, das wichtig ist. Und John Perry, mein Kollege an Stanford, hat unabhängig von Husserl auch etwas darüber geschrieben. Und da hat man also ganz früh sehr interessante Einsichten in Husserl. Also das, wo wir sind jetzt, ist ganz wichtig für das, was wir jetzt erfahren auf der Basis unseres Bild von der Welt. Und auch sehr wichtig ist die Intersubjektivität, die Erfahrung von der anderen Mensch, Einfühlung. Und die Ethik in Husserl ist daran aufgebaut. Es hat mit der Einfühlung zu tun, nicht so wie bei Kant von ganz bestimmten Regeln oder so, Grundgesetze, aber es ist immer mit Einfühlung verbunden. Und diese Intersubjektivität bewirkt auch, dass wir haben eine objektive Welt. Also Husserl hat 6000 Seiten über Intersubjektivität geschrieben, wo er genau beschreibt, wie wir uns aneinander anpassen. Falls ich farbenblind bin, aber mit anderen Leuten zusammenlebe, die Farben sehen können, dann werde ich nicht denken, ja, wir sind in zwei verschiedenen Welten. Ich lebe in einer Welt ohne Farben, die leben in einer Welt mit Farben. Wir werden denken, wir leben in einer gemeinsamen Welt, aber es gibt also Unterscheidungen, die ich nicht imstande bin zu machen, wegen meiner Farbenblindheit. So, er ist nicht Relativismus. Das erste Band der logischen Untersuchungen ist eine Kritik an der Relativismus. Das ist wichtig, weil Husserl ist wegen seiner Betonung von den subjektiven Erwartungen, der Konstitution. Er hat also eine sehr gründliche Analyse der Subjektivität, aber viele Leute sind davon sehr beeindruckt, aber sie haben das erste Band der logischen Untersuchung nicht gelesen, weil da zeigt Husserl, dass diese Subjektivität ist mit Intersubjektivität so verbunden, dass wir eine objektive Welt haben, und er kritisiert sehr scharf den Relativismus. Auch betont die direkte Erfahrung. Es ist nicht so, dass wir Sinnesdaten erkennen und dann eine Art Schluss machen an Dinge. Nicht, dass wir Bewegungen erkennen und Handlungen davon, einen Schluss an Handlungen machen. Zuerst Körper sehen und dann einen Schluss machen an andere Personen. Das ist ein Unterschied zwischen Wittgenstein und Husserl. Wenn Wittgenstein also sagte, wir sehen etwas als etwas, ist nichts etwas dazwischen. Wir sehen die Dinge direkt und wir sehen Handlungen direkt, Personen direkt. Und Behaviorismus ist dann etwas, worüber ich morgen sprechen werde. Und das ist etwas, wo man möchte gern betonen, dass eine Menge Sachen in der Sprache und so hängen von der Subjektivität ab. Und dann denkt man, dass wenn man die Körper beschreiben, dann wird man das schaffen. Aber Huss macht das ganz klar, wir erfahren nicht in unserem täglichen Leben Körper, wir erfahren Menschen. Und das ist sehr, sehr wichtig für die Phänomenologie der Wahrnehmung. Aber jetzt kommen wir an das besonders Wichtige, und das ist Wesensschau. Das ist das, was wir erfahren können, braucht nicht ein physischer Gegenstand zu sein. Es kann auch ein Eidos oder ein Wesen sein. Hier zum Beispiel haben wir eine gemeinsame Sache, Dreieckigkeit. Wenn ich das linke Bild betrachte, kann ich ein Dreieck sehen. Der Gegenstand meiner Erfahrung kann diese Dreieckigkeit von dieser Figur sein. Ich kann das zweite und dritte und vierte Bild in derselben Weise auf Beispiele von Dreieckigkeit sehen. Und ich kann sagen, ich sehe dasselbe, wenn ich das erste, zweite, dritte oder vierte Bild sehe. Ich sehe immer Dreieckigkeit. Aber Dreieckigkeit ist ja kein physischer Gegenstand, ist eine Form. Es ist ein Beispiel von einem Eidos in Husserl. So hier ist also mein Bewusstsein an einem ein Eidos gerichtet, an ein nicht materielles Objekt. Und das, was hier wichtig ist, ist, dass wir haben ja immer Erwartungen, und die Erwartungen, die wir haben, wenn wir Dreieckigkeit studieren, sind andere, als wenn wir einen dreieckigen Gegenstand sehen. Also eine Menge von Sachen, die mit dem individuellen Gegenstand zusammenhängen, sind nicht da, wenn wir die Eidos Dreieckigkeit studieren. Und sehr viele Wörter auf Deutsch mit Keit und Heit und so sind Namen von dieser Art Eidoses, Sachen, die wir direkt erfahren können, aber die dann nicht materielle Objekte sind. So die traditionelle Auffassung von Wahrnehmung, mit der wir begonnen haben, die war ja so, dass Wahrnehmung war empfangen. Aber wenn Husserl die Erwartungen betont, ist es ja so, dass was wir dann wahrnehmen, hängt von unseren Erwartungen ab. Und es sind die Erwartungen, die entscheiden, was ist der Gegenstand, das wir erfahren. So ist im Prinzip kein Unterschied zwischen Wahrnehmung von physischen Sachen und Erfahrung von Eidos. Und Husserl nennt diese Erfahrung von Eidos Anschauung, also Wesensschau, und er benutzt das Wort Anschauung für zwei Sachen, für die Wahrnehmung, wenn der Gegenstand ein physischer Gegenstand ist, und für Wesensschau, wenn der Gegenstand ein Eidos oder Wesen ist. Hier haben wir auch drei Sachen, Glas, Ring, Tasse, Glas und Ring. Und wenn ich frage, welche sind hier die Ähnlichkeiten, also gibt es hier Eidos, die dargestellt werden sind? Man könnte sagen, die zwei, also Tasse und Glas, haben das gemeinsam, dass sie zum Trinken Das ist eine praktische Eigenschaft. Der Regen hat, passt nicht zum Trinken. Und, aber es gibt andere Arten von Ähnlichkeiten, die Topologen zum Beispiel in der Mathematik bemerken werden. Guck auf die Tasse. Die Tasse ist so wie ein Ring. Und jetzt kommt es zurück. Also die Tasse und der Ring haben ein Loch. Das Glas hat kein Loch. Und man kann das Glas in einer Tasse nicht verändern, weil es fehlt ein Loch. Und topologisch sagt man, dass die zwei, die Tasse und der Ring, ein Loch Sachen sind, aber das Glas hat kein Loch. So topologisch ist es da, und da kann man sagen, da hat man ein anderes Eidos. Das erste, das ich erwähnte, war also die Trink, geeignet zum Trinken. Diese ist jetzt Einlochigkeit. Und hier ein rotierender Würfel. Wir haben hier Erwartungen, also wie die sich ändern wird, wenn wir das angucken. Also wir sind mit Würfeln vertraut, wir leben mit Sachen zusammen. Und es ist automatisch wieder, dass wir haben diese Erwartung. Und nur wenn etwas falsch geht, denken wir, das muss was anderes sein, kein Würfel. Und hier fragt man, sind diese Knoten gleich? Das ist ein anderes Gebiet der Topologie. Also die Topologie war nicht so viel entwickelt zu der Zeit von Husserl, aber Husserl hatte ein großes Interesse an diesem neuen Zweig der Mathematik und er hat vorgeschlagen, dass hat man sehr viele Beispiele von Wesen, die man untersuchen konnte. Man hört oft, dass in der Mathematik studiert man das, was sich messen lässt, aber ganz kleine Teile von Mathematik ist mit Messen verbunden. Die sind meistens mit Struktur verbunden. Und hier haben wir verschiedene Strukturen. Also man fragt, sind die gleich? Und was bedeutet es, gleich zu sein? Ja, es soll sein, dass man kann die linke Knoten bewegen und so und dann allmählich auf der rechten verändern. Dann sind sie gleich. Aber wenn es nicht möglich ist, die zwei ineinander zu wechseln, dann sind sie nicht gleich. Und es ist ein Teil der Topologie, Knotentheorie, wo Kurt Reidemeister, die ich hier erwähne, weil ich habe in Göttingen Mathematik studiert und da war Kurt Reidemeister mein Lehrer und hat Kurs über Knotentheorie gegeben. Er hat schon 1927 gezeigt, dass man kann Knoten in Familien klassifizieren. Und dass es gibt nur drei Bewegungstypen, die relevant sind. Das ist schon ein großer Fortschritt, weil man auf diese Knotenprobleme denkt. Denkt man, wie soll man das analysieren? Welche sind die natürlichen Kategorien? Welche sind die Eidos und so, die dann durch die verschiedenen Knoten exemplifiziert sind? Und Reidemeister hat gesagt, dass diese drei Typen sind alles, was man braucht. Durch diese drei Bewegungstypen kann man Knoten ineinander verändern und wenn die von derselben Art sind, kann man die eine in der anderen verändern. Nur durch diese drei Veränderungen, man braucht keine mehr. Und andere Arten von Eidos, die von Mathematikern studiert worden sind Kontinuität. Bolzano, der von Husserl sehr hoch geachtet wurde. Er lebte ja sehr viel früher, 1781 bis 1848. Er ist Priester, aber auch Mathematiker. Er hat wichtige Sachen über Kontinuität gemacht und die hängen ja auch mit der Kontinuumhypothese zusammen. Der Gödel, also 1938, hat gezeigt, dass diese Kontinuumhypothese, die ich erwähnte, vereinbar ist mit den Axiomen der Mengenlehre. Und Gödel hat dann mehr Jahre lang daran gearbeitet, um zu herauszufinden, ob sie auch unabhängig sind, können vereinbar sind, ohne unabhängig sind. Und dann hat Paul Cohen in Stanford 1963 gezeigt, dass die Kontinuumhypothese ganz unabhängig ist. So da hat man also ein Beispiel von einem Satz, der dann nicht beweisbar und deren Gegensatz auch nicht beweisbar war von den Axiomen zu der Zeit. Und falls wer Zeit hatte, werde ich etwas über verschiedene Arten der Kontinuität sprechen, weil es zeigt sich, dass das ist sehr wichtig für diese Fragen über die Kontinuumshypothese und sowas. Aber ein Beispiel, das Gödel gern benutzt, ist diese Berechenbarkeitsidee, die von Turing sehr bekannt worden ist. Und da hat man auch ein Wesen. Es gibt einige Funktionen, die berechenbar sind. Und was haben sie gemeinsam? Und wie kann man die charakterisieren? Das ist gerade das, was Husserl meint, wenn wir also Wesenseinsicht betreiben. So, hier hat man dann Husserls Ansicht, die Anschauung. Es gibt, wenn wir etwas erfahren, gibt es also eine Anschauung. Und es gibt zwei Sorten, Wahrnehmung, wo der Gegenstand ein physisches Ding ist, und Wesensschau, wenn das Wesen ein Eidos ist. Und haben wir verschiedene Beispiele von Wesensschau. So. Und die eidetische Reduktion, das ist also da, wo man von einem physischen Ding ausgeht und dann diese verschiedenen Wesen betrachtet, so wie wir das letztlich getan haben. Und wichtig auch ist, dass wenn wir über einen Gegenstand sprechen, dann haben wir eine Individualisierung gemacht und wir müssen dann Ähnlichkeit und Verschiedenheit als unterscheiden von identisch und nicht identisch. Das ist ein Paar von Distinktionen, die von Nichtphilosophen nicht so häufig beachtet sind. Aber die Idee ist also, dass die Sachen in unserer Umgebung kommen als Individuen vor und man kann zwei verschiedene Individuen, zum Beispiel zwei Tropfen von Wasser, haben, die ganz, ganz ähnlich sind, aber doch nicht identisch. Und man kann auch eine Sache haben, die von Zeit nach Zeit doch identisch ist. Ich bin jetzt dasselbe, als ich als Kind war, aber ich bin ganz verschieden. So in der Weise, wenn man diese Paare beherrscht, dann versteht man etwas über die Identität und Individualität, die ganz wichtig ist für die Philosophie der Mathematik. Das ist ja, was Gödel erwähnt hat in diesem kryptischen Satz. Also der Begriff der Objekt ist grundlegend für die Mathematik. Und das ist gerade diese Sache, dass man in der Mathematik Individualisierung machen muss, um überhaupt zum Beispiel Arithmetik zu anfangen. Und dann kommen wir auf den letzten Teil über Gödel. Und er hat also diese zwei Sachen diskutiert, die Hauptfragen. Und er hat ganz früh einen Platonismus vertreten. Ich werde nicht so lange halten, aber auch bevor er Husserl gelesen hat, hat er gesagt, dass er studiert in der Mathematik ein Gebiet von Sachen, die schon da sind. Und wenn wir Mathematik betreiben, dann entdecken wir diese Strukturen. Es ist nicht etwas, das wir erfinden. Man kann kein Patent haben, wenn man ein mathematisches Theorem beweist. Man hat es entdeckt, man hat es nicht erfunden. Und er spricht auch ziemlich früh von, also das ist 1951, über Ähnlichkeiten zwischen Physik und Mathematik, dass man in den beiden Gebieten Induktion benutzen kann. Also er sagt, dass es ist schade, dass man in der Mathematik so lange daran gehalten hat, dass man hat Axiome. Man formuliert die Axiome und dann beweist man von den Axiomen etwas. Man sollte lieber die Axiome als Hypothesen betrachten. Man denkt, dass diese Welt, die man in der Mathematik studiert, so und so ist. Man hat eine Hypothese darüber, zum Beispiel die Kontinuumhypothese, und dann sieht man, was davon folgt, und dann kann man dadurch entscheiden, ob das eine gute Hypothese war oder nicht. Man sollte es nicht als axiomatisch betrachten. So, da betont er die Gleichheit zwischen Naturwissenschaft und Mathematik. Das ist ja ganz anders als zum Beispiel bei Kant. Und hier hat man Gödel, das ist also in 1964, nachdem er Husserl gelesen hat, die Frage nach dem objektiven Existenz der Objekte in mathematischer Anschauung. die übrigens eine genaue Nachbildung der Frage nach dem objektiven Bestehende aus der Welt ist. Also hier hat er, sagt er, die Frage von mathematische Objekte und physische Objekte sind genau parallel, gerade so wie wir es bei Husserl gesehen haben. Und er spricht auch von der Ähnlichkeit zwischen mathematischer Anschauung und einer physischen Sinneserfahrung, sagt er, das ist ganz auffallend. Das ist auch gerade, was wir gesehen haben. Aber das hat Gödel schon vor dem Lesen von Husserl gelesen. So hat also ähnliche Ansichten gehabt. Dies ist in einer von den Fassungen von diesem Carnap-Aufsatz, den er nie publiziert hat. Und hier etwas über Anschauung wieder. Wir haben so etwas wie eine Wahrnehmung der Objekte der Mengenlehre. Das ist von dem Anhang 1964, nachdem er Husserl gelesen hat. Und er sagt, dass die Axiome selbst sich uns als wahr aufdrängen. Also es ist so, dass wir Begrenzungen haben. Das ist auch, was wir in Husserl gesehen haben, dass obwohl wir Ente oder Hase sehen können, gibt es doch Begrenzungen. Und sie ist es auch in der Mathematik, die das, was wahr ist, drängt sich auf. Wir können nicht arbiträr Mathematik machen. Und hier drei ganz kleine Zitate über Anschauung. Also wir haben ein unmittelbares, also wenn wir mathematische Anschauung haben, haben wir nicht eine unmittelbare Wissen. Es ist nicht so, dass wir, obwohl wir das sehen direkt, ist nicht dazwischen, ist es nicht so, dass es absolut sicher ist. Es kann anders sein, als wir dachten. Es kann sein, dass wenn wir das genauer studieren, stimmt es nicht so, wie wir es am Anfang gewartet haben. So, das ist, was er meint, wenn er sagt, es ist nicht unmittelbar. Und dann sagt er auf, wenn er spricht über die Kontinuumhypothese, dass das Mengenbegriff kann eine sehr große, vielleicht eine unendliche Anzahl von verwirklichbaren, unabhängigen regionalen Wahrnehmungen sein. Das hat mit diesem Reichtum zu tun. Also der Begriff der Menge ist so reich, dass wir das wahrscheinlich nicht ganz durch ein paar Axiome erschöpfen können. Es wird vielleicht unendlich viele Einzeleigenschaften sein für die Mengen. Und dann sagt er letztens, die unvermittelte, das ist direkte Wahrnehmbarkeit mathematischer Objekte, ist eine Gründe dafür, ihre Existenz zu behaupten. Hier ist das wichtig, unvermittelt und unmittelbar zu unterscheiden. Wir haben ein unvermittelter Wahrnehmung von mathematischen Objekten. Das bedeutet, wir beginnen nicht mit den physischen Gegenständen und dann haben wir einige Schritte der Inferenz. Wir können also die Gegenstände direkt erfahren durch Wesenschau. So, das ist auch ein Grund, dass wenn wir die Welt erfahren, ist es nicht so, dass wir immer durch die physischen Gegenstände gehen müssen und dann einen Schritt von Schluss nach der Mathematik machen müssen. Das ist genau, was folgt, wenn wir uns erinnern, wie Husserl die Anschauung hat zwei Hauptzweige, Wahrnehmung und Wesenschau. Er spricht auch von diesen Einschränkungen, dass wir sind eingeschränkt. Also wir merken, dass hier ist eine Hypothese über die mathematische Welt nicht richtig, weil es streitet gegen etwas, das wir observieren. Wir können zum Beispiel in der Knotentheorie eine Theorie über Knoten haben und in dieser Theorie sollte es nicht möglich sein, zwei Knoten ineinander zu überführen durch diese Reidemeisterbewegungen. Und dann doch schaffen wir das. Das bedeutet, dass hier passt diese Theorie nicht ein und wir müssen die Theorie revidieren. Und dann etwas am Ende, Gödel über Evidenz. Er hat vier Arten von Evidenz diskutiert. Diese Nummerierung findet man nicht bei Gödel, aber ich habe die Werke von Gödel ganz gründlich studiert und habe gefunden, dass man kann seine Ansichten über Evidenz in vier Teile. Es gibt vier Arten von Evidenz, wo eine ist die elementare Folgerung. Also auch wenn man diese Axiome über sehr große transfiniten Zahlen hat, zum Beispiel die Continuum-Hypothese, kann es sein, dass diese Folgerungen hat für ganz einfache Diophantische Gleichungen. Die Diophantische Gleichungen sind ein Gebiet der Mathematik, das von der Griechen Diophantos entwickelt wurde. Und ein Beispiel davon würde diese Gleichung sein, dass 3 zum 2. plus 4 zum 2. ist 5 zum 2. 9 plus 16 ist 25. Das ist eine ganz einfache Gleichung. Aber man kann sagen, dass es gibt solche Gleichungen, die man überhaupt nicht von den gängigen Axiomen herausleiten kann. Und dann kann man das vielleicht tun, wenn man einige andere Axiome hinzufügt. So auch diese sehr hoch abstrakte Axiome können elementare Konsequenzen haben für Sachen wie die Diophantische Gleichungen. Er spricht auch vom Erfolg. Also es kann sein, dass man durch das Hinzufügen von neuen Axiomen etwas sehr viel mehr einsichtsvoll wird. Man kann sehr etwas entdecken. Und man kann ab und zu viele verschiedene Beweise in einen einzigen Beweis zusammenbringen. So alles wird durch diese Hinzufügung von diesem Axiom sehr viel einfacher. Es konnte sein, dass man nicht mehr beweisen kann, aber die Beweise sind sehr viel einfacher und natürlicher. Und das ist auch Evidenz, dass dieses Axiom doch vielleicht ein gutes Axiom ist. Und unter den Beispielen von Erfolg erwähnt er Nichtstandardanalyse in einem Kommentar von 1973, das ist ein Gebiet der Mathematik. Und ein anderes Beispiel wäre die Funktionsanalyse. Dies ist von eigener Erfahrung. Wenn ich Mathematik studiert habe, ich auch Funktionsanalyse studiert. Und dann im Mitte des Semesters hat man ein neues Lehrbuch eingeführt. Also am Anfang des Semesters haben wir ein altes Lehrbuch benutzt, wo alle Sachen sehr kompliziert und schwierig waren. Es ist sehr schwierig, die Struktur dieses Gebietes zu fassen. Einige Beweise müssten in 13 verschiedenen Fällen eingeteilt werden und jedes Fall müsste dann unterschiedlich behandelt werden. Dann hat der Professor in der Mitte des Semesters gesagt, dass wir werden ein anderes Lehrbuch benutzen, das gerade dann erschienen war. Und das war das Buch von Ries Nagy, Leçon d'analyse fonctionnelle. Der kam 1952. Und wenn wir dann da gelesen haben, dann plötzlich war alles verständlich. Da hatte man ganz einfache, klare Beweise und so. Und der Grund war, dass man hat da also alles in einer anderen Weise strukturiert und dadurch wurde alles verständlich. Und das ist genau, was Gödel meint. Dass man kann also durch das Zufügen von anderen Axiomen auch die Struktur besser sehen. Und Klärung ist eine andere Weise. Man kann also diese Begriffe von Menge zum Beispiel, wo Gödel also denkt, dass es gibt da so viele verschiedene Erwartungen da. Es hat ja gesagt, vielleicht gibt es unendlich viele Erwartungen. Aber wenn man dann diese Erwartungen nachdenkt, dann kann man vielleicht einen neuen Axiom hinzufügen, wo man dann etwas beweisen kann, das bis jetzt nicht bewiesen möglich war. Zum Beispiel die Continuumshypothese. Und letztlich Systematizität. Man kann also systematisch diese Axiome systematisch aufstellen, sodass alles eine Struktur sehr klar wird. Und dann kann man also die Grundbegriffe, zum Beispiel von der Menge, mehr und mehr explizit machen, alle diese unendlich viele Erwartungen, die da eingebaut sind. Und dadurch kann man vielleicht, wie gesagt, jede klargestellte Ja- oder Nein-Frage kann auf diese Weise lösbar sein. Das ist also ein Vorschlag, dass sein eigener Hauptsatz von der Unentscheidbarkeit, von der Unvollständigkeit der Mathematik, man kann das überwinden durch die Weise, in der wir anders sind als Maschinen. Das ist eine sehr diskutierte Sache. dass es denkt also, dass die Grundlagen der Mathematik kann beweisen in einer Weise, dass der menschliche Geist nicht so wie eine Maschine funktioniert. Und ein Professorin Elke Brendel hier in der Philosophie, sie hat über dieses Thema geschrieben. Das ist ein ganz wichtiges Thema in der Philosophie der Mathematik. Und es gibt eine Menge andere verwandte Probleme. Das ist ganz am Ende jetzt. Die Beispiele, die ich gegeben habe, kamen aus der Mengenlehre, Arithmetik, Topologie und Funktionsanalyse. Aber ein paar Beispiele aus einem anderen Gebiet, Beweistheorie. Wann ist ein Beweis informativ? Man sieht häufig, zum Beispiel in diesem Buch über Funktionanalyse, die wir am Anfang des Semesters benutzt haben, dann waren die Beweise waren ja richtig. Man konnte das Schritt zu Schritt kontrollieren, aber man kriegte keine Einsicht. Und was ist es bei einem Beweis, das Einsicht gibt? Das ist eine Frage, die durch diese Strukturstudien, die man also in den Wissenschaften betreibt, beantwortet werden kann. Und wenn wir zwei Beweise haben, kriegen vielleicht zwei Vorschläge für einen Beweis, sind sie dieselbe Beweis oder sind es zwei verschiedene? Ich werde zwei Beispiele geben. Ich habe ja erwähnt, dass Paul Cohen hat die Unabhängigkeit der Kontinuumhypothese bewiesen. Dana Scott, der auch in Stanford war, er hat ein paar Jahre später einen anderen Beweis für diese wichtige Sache gegeben. Aber man sagt, dass Dana Scotts Beweis war ein anderer Beweis. Er wurde ja publiziert, es war nicht eine Nachname von Paul Cohen. Paul Cohen hatte einige extra Annahmen benutzt und Dana Scott hat bewiesen, dass das ist nicht notwendig ist. So in einer Weise ist Dana Scotts Beweis einfacher. Aber Cohen, diese extra Annahmen, Forcing nennt man das in der Mathematik, von Cohen, waren sehr fruchtbar. Man konnte dadurch auch sehr viele andere Sachen beweisen. So die zwei Beweise hatten ihre verschiedenen Vorteile. Dana Scotts war also so einfach wie möglich, aber Paul Cohens Beweis hatte einen Reichtum von neuen Ansichten. So die waren zwei ganz wichtige Beiträge, die beide. Aber ein schlimmes Beispiel ist, dass ich redigierte einige Jahre Journal of Symbolic Logic, JSL, und da kriegte ich ein Manuskript von einem, der ein ganz wichtiges, offenes Problem gelöst hatte. Und ich wusste, dass das Problem, daran arbeitete George Boulos an MIT. So ich habe das Manuskript an Boulos geschickt als Referent. Und er hat sofort zurückgeschrieben und hat gesagt, er hatte zwei Wochen vorher das Problem gelöst. Und das war ja schade. Es waren zwei Redakteuren und er hat seinen Beitrag an den anderen Redakteur geschickt. Aber der war ja zwei Wochen vorher eingekommen. So Boulos' Aufsatz wurde gedruckt. Der andere konnte nicht gedruckt werden, weil es war schon entdeckt. Wir haben nur eine Fußnote angesteckt in Boulos' Aufsatz, dass es wäre unabhängig, ein bisschen später von dem anderen. Und dann ein letztes Beispiel, also auch außerhalb von der Mathematik kann diese Art Wesenstudien, wo also die Strukturen studieren, nützlich sein. Ich habe einmal ein Wochenseminar über Musik gemacht mit einem Professor für Musik in New York und da haben wir die Strukturen in der Musik studiert und er hat als Nebenarbeit, sachkundig, also er wurde als Spezialist benutzt bei den Richtern, wenn sie Entscheidungen machen sollte, weil in der Popmusik gibt es sehr viele große Summen, die wichtig sind und es gab ab und zu einen Popmusiker, der eine neue Melodie eingeführt hat und dann sagt ein anderer, aber das ist nur ein Plagiat von dieser Melodie, die ich früher gemacht habe. So, das, und dann muss also man musste entscheiden, war es ein Plagiat oder war es etwas Neues? Und da kommen genau dieselbe Art Betrachtungen ein. Man muss die Strukturen genau studieren, man muss wissen, was ist relevant und nicht relevant. Und die Fragen in der Musik sind also ganz ähnlich an die Fragen, die man in der Mathematik und Beweistheorie hat. Und dann herzlichen Dank.